Ja, ihr Lieben, wir sind mitten in der Serie, zumindest im ersten Teil dieser Serie, zum ersten Korintherbrief. Ihr habt da nochmal die schöne Grafik vor Augen. Gemeinde zwischen Baustelle und Christus ist so die ganz, ganz kurze Zusammenfassung, der Titel der Serie. Dann haben wir versucht, das Buch, das ja 16 Kapitel hat, und vielleicht habt ihr auch schon mal nachgelesen, das ist schon ein bisschen Text, haben wir nochmal in 4 Teile geteilt für die Serie, um einfach da doch nochmal den Überblick zu bewahren. Und auch hier und dort hat das ja auch inhaltliche Gründe, dass man merkt, Paulus arbeitet so bestimmte Themenbereiche auch ab, und da entstehen dann manchmal auch Wiederholungen. Und der erste Teil ist überschrieben, reich beschenkt und doch unreif. Und wir haben schon darüber gesprochen, dass Paulus die Korinther zuerst daran erinnert, wer sie durch Gottes Gnade in Christus, in Jesus Christus sind. Und vielleicht war der eine oder andere überrascht, was er da alles sagt, nämlich sie sind berufene Heilige. Und wenn man dann das Buch weiterliest, dann stellt man fest, dass das mit dieser Heiligkeit nicht für jeden offensichtlich ist und daher auch einige Probleme und Spannungen in dieser Gemeinde herrschen, auf die Paulus dann natürlich auch eingehen muss, wie jetzt im ersten Teil das Thema, wir haben schon in Kapitel 2 darüber gesprochen, nämlich das Thema Spaltungen und Parteilichkeiten in der Gemeinde, die letztlich Ausdruck sind einer Überheblichkeit und selbstsüchtigen Rivalität. Und heute in Kapitel 3 kommen wir quasi zu dem Knackpunkt bei diesem Teil, wo es um diese ganze Spaltungsthematik geht. Und in ein Stück weit treibt Paulus das jetzt hier zu so einem Höhepunkt. Man könnte sagen, er erzeugt eine Krise. Krise steht ja für Entscheidung. Das sind kritische Punkte, wo entschieden wird, ne, geht es bergauf oder geht es bergab. Und so auch heute hier in Kapitel 3. Und die Argumentation von Paulus greift natürlich Dinge auf, die wir schon besprochen haben in Kapitel 1 und 2 und wirft auch schon Schatten auf Kapitel 4. Von daher versuche ich da, die Linie nachzuzeichnen, und ich habe 4 Abschnitte, anhand denen Paulus hier diese Argumentation aus meiner Sicht darlegt, und sein Thema ist begabt und doch unmündig. Und Paulus überrascht da auch die Korinther, weil sie sich für besonders geistlich hielten. Warum hielten sich die Korinther für besonders geistlich? Also aus dem Text des Buches, wenn man das mal am Stück gelesen hat, dann merkt man das sehr schnell. Also zum einen gab es diejenigen, die stolz darauf waren, dass sie von dem Apostel Paulus, dem großen Heidenmissionar, persönlich gegründet und auch zum Glauben geführt worden sind. Und deswegen haben wir gesagt, sind wir besonders geistlich, weil wir die Frucht eines besonders geistlichen und erfolgreichen Missionars sind. Die anderen feierten Apollos für seine Rhetorik und seine philosophische Argumentation, wie er griechische Kultur und das Alte Testament und jüdische, rabbinische Tradition alles so schön in tolle Worte kleiden konnte. Und die Leute saßen dort und haben gesagt, wow, endlich sagt es mal einer. Einer, der das so auf den Punkt bringen kann. Dann gab es einige, die bildeten sich etwas ein auf ihre besonderen Geistesgaben, die Gott ihnen gegeben hat. Und auch diese Themen werden wir noch besprechen. Die kommen ein bisschen weiter im ersten Korintherbrief. Aber so viel schon mal weg. Es gab Leute, die eine Gabe der Prophetie hatten. Es gab Leute, die Wunderheilungen vollbringen konnten. Es gab Leute, die in Zungen geredet haben und daran auch ihre Geistlichkeit zum Ausdruck bringen wollten und darin gesehen haben. Andere waren besonders stolz auf ihre Toleranz. Also sie konnten wirklich sehr gnädig und barmherzig über schwere moralische Schwächen und auch unzüchtiges Verhalten hinwegsehen und das irgendwie auch weglächeln. Und andere waren da sehr tolerant, dass sie das ganz und gar nicht konnten und vielleicht von der anderen Seite dann vom Pferd fielen, weil sie sagten also, Demut, Moral, Hingabe, das ist wichtig und dafür stehen wir ein und haben das dann vielleicht auch zu sehr vor sich hergetragen, wie geistlich sie doch sind. Und hier an diese Gemeinde, in diese Situation, nachdem Paulus schon ein bisschen was zum Thema Geistlichkeit gesagt hat, auch zu dem, was wahre Weisheit bedeutet, kommt also Paulus jetzt hier in Kapitel 3 zu folgender Aussage. Zu euch, Brüder und Schwestern, ich lese aus der Guten Nachricht Bibel, konnte ich bisher nicht reden wie zu Menschen, die von Gottes Geist erfüllt sind. Wörtlich heißt es, die geistlich sind. Ich musste euch behandeln wie Menschen, die sich von ihrer selbstsüchtigen Natur leiten lassen, also wörtlich von eurer fleischlichen Natur leiten lassen und im Glauben noch Kinder sind, unmündig sind. Darum gab ich euch Milch, nicht feste Nahrung, weil ihr die noch nicht vertragen konntet. Auch jetzt könnt ihr das noch nicht, denn ihr steht immer noch im Bann eurer selbstsüchtigen Natur. Ihr rivalisiert miteinander und streitet euch. Das beweist doch, dass ihr nicht aus dem Geist Gottes lebt, sondern eurer selbstsüchtigen Natur folgt und so handelt wie alle anderen Menschen auch. Wenn die einen sagen, ich gehöre zu Paulus und die anderen, ich gehöre zu Apollos, seid ihr da nicht immer noch die alten Menschen? Ich vermute, als dieser Brief in Korinth zum ersten Mal gelesen worden ist, sind an diesem Punkt bei einigen die Kinnladen runtergefallen. Ich weiß nicht, ob ihr das so ganz nachvollziehen könnt, ja, aber wenn man sich für so geistlich hält und der Paulus dann einem sagt, also ihr seid überhaupt nicht geistlich, völlig fleischlich, ihr seid wie kleine Babys und ich musste zwei Kapitel schreiben, dass ich so eine Rampe gebaut habe, dass ihr mir überhaupt zuhört zu dem, was ich euch eigentlich sagen will, dass ihr nämlich wie kleine Babys seid und die Wahrheit gar nicht verstehen und ertragen könnt. Dabei, und das ist ganz wichtig zu wissen für dieses Kapitel, dabei ist ganz offensichtlich, dass Paulus hier die Christen in Korinth anspricht. Christen, die den Geist Gottes haben. Und das hat er ihnen auch schon mehrmals gesagt. Ja, das stellt er auch gar nicht in Frage. Er weiß nämlich, dass Gott in dem Moment, wo wir uns vertrauensvoll Jesus zuwenden, er uns nicht nur unsere Schuld vergibt, sondern dass er uns auch den Geist Gottes gibt und eine neue Natur in uns hineinlegt. Aber, er sagt, schaut mal, liebe Korinther, das ist alles passiert. Und trotzdem lasst ihr euch immer noch von eurer selbstsüchtigen Natur leiten. Und wenn man euch von der Seite betrachtet, dann stellt man fest, dass da wenig bis gar nichts vom Geist Gottes und von Geistlichkeit zur wahren Geistlichkeit zu sehen ist. Die Korinther dachten, ihre Begabung, ihre Kompetenzen, ihre Wunderzeichen wären ein Zeichen für Geistesfülle und geistliche Reife. Und Paulus widerspricht hier sehr vehement. Und er sagt, euer selbstsüchtige Haltung und euer rivalisierendes Verhalten zeigt, dass es nicht so ist. Diese Haltung und dieses Verhalten, sagt Paulus, ist zwar sehr menschlich und sehr natürlich, aber definitiv nicht geistlich. Ich musste, als ich mir so diese Situation in Korinth vorgestellt habe, musste ich an eine Situation denken, die unsere Mitarbeiter bei Tour Nations immer wieder erleben, nämlich die Situation, wenn Straßenkinder, die auf der Straße aufgewachsen sind, auf sich allein gestellt, von der Straße gerettet werden und in eine Pflegefamilie ein neues Zuhause finden sollen. Und nun stellt euch vor, diese Straßenkinder sind jetzt in dieser Pflegefamilie und dann fangen sie an zu streiten. Und sie streiten sich, wer den besten Vater hat. Ein Junge meint, mein Vater ist der Stärkste. Der kann mit bloßen Händen einen Mann erwürgen. Da sagt der andere, das ist gar nichts. Mein Vater ist der Klügste. Der hat es geschafft, über viele Jahre einen Drogenring zu leiten, Milliarden umzusetzen und er wurde nie erwischt. Und dann ist noch der Dritte und der Vierte, die ihre Geschichte zu erzählen haben und das zum Besten. Und ihr könnt euch vorstellen, was dann passiert. Die reden sich in Rage. Irgendwann fangen dann die Fäuste an zu sprechen und zu fliegen. Und von diesem Lärm kommt der Pflegevater. Hält natürlich erstmal die Jungs auseinander, sollen sich ja nicht grün und blau schlagen. Und dann, als sie sich halbwegs beruhigt haben, fragt er, was ist überhaupt passiert? Worum prügelt ihr euch? Und dann meint der eine, ja, mein Vater ist der Beste, aber, und dann fällt ihm der andere schon ins Wort, das ist er nicht, meiner ist der Beste. Und die wollen gerade schon wieder los aufeinander gehen. Da unterbricht der Vater sie wieder und er fragt, ja, wo ist denn dein Vater jetzt? Betretenes Schweigen. Die Jungs verkrümeln sich, gehen wieder spielen. Und im Weggehen denkt der Pflegevater, es ist leichter, die Jungs von der Straße zu holen, als die Straße aus den Jungs. Wenn wir uns Gott vertrauensvoll zuwenden, dann vergibt er uns unsere Schuld. Und er nimmt uns auf in die Familie Gottes. Wir bekommen den Geist Gottes geschenkt. Wir werden zu neuen Menschen. Das ist, was Gott verheißen hat. Und Paulus hat es lang und breit ja auch schon erklärt. Aber unsere menschliche, zuweilen selbstsüchtige Natur verschwindet damit nicht einfach so. Sie bleibt uns zeitlebens hier auf dieser Erde erhalten. Luther nannte diese menschliche Natur, die im Griechischen fleischliche Natur genannt wird, wir haben schon darüber letztes Mal auch gesprochen, diese fleischliche Natur, er nannte sie das Biest. Luther sagte, das Biest, das ersäuft werden muss. Das Problem ist, das Biest kann schwimmen. Wahrscheinlich hat jeder, der Christ ist und schon ein bisschen Erfahrung gesammelt hat, diese Erfahrung auch gemacht. Das Biest kann schwimmen. Geistliches Wachstum, geistliche Reife sind letztlich ein lebenslanger Prozess. Von Ersäufen, von dem Biest und der Feststellung, dass das Ding doch immer wieder aufschwimmt. Und Personenkult, Polarisierung, Spaltungen, Rivalität, Zank und Streit sind natürliche Auswüchse unserer selbstsüchtigen, sündigen, alten Natur und Gewohnheit. Das ist, was Paulus hier deutlich macht. Er sagt, ein Personenkult beweist eure Unreife. Ich möchte uns zwei Fragen zur Reflexion mitgeben. Die eine Frage ist, wie kommt deine menschliche Seite zum Vorschein? Also Paulus hat deutlich gemacht, wir alle, ob wir Christen sind oder nicht, haben diese menschliche, fleischliche, häufig selbstsüchtig, sündige Seite. Und die Frage ist nicht, ob wir sie haben, sondern wie sie zum Vorschein kommt. Und es kann ganz verschieden sein. Ich weiß nicht, was deine Art ist, das zum Vorschein zu bringen. Denk mal drüber nach. Wie kommt das bei mir zum Vorschein? Und die zweite Frage ist, bist du bereit, dich durch Gottes Geist verändern zu lassen? Und diese Frage leitet auch schon über zu dem, was Paulus hier auch tut. Er lässt die Korinther nicht mit dieser harten Diagnose, ihr seid alle ungeistliche und unreife Babys, er lässt sie nicht einfach damit stehen. Er will ihnen zeigen, wie sie wahre geistliche Reife entwickeln können in ihrem Leben, auch wenn das Biest schwimmen kann. Und darauf geht er ein. Aber es ist eine Entscheidung, die Korinther damals und wir heute treffen müssen, ob wir dafür bereit sind, diesen Weg zu gehen. Nun heißt es hier weiter in Vers 5, ab Vers 5 bis 8. Nun, was ist denn Apollos und was ist Paulus? Gottes Helfer sind sie, durch die ihr zum Glauben gekommen seid. Jeder von uns beiden hat von Gott seine besondere Aufgabe bekommen. Ich habe gepflanzt. Apollos hat begossen, aber Gott hat es wachsen lassen. Es zählt also nicht, wer pflanzt oder wer begießt. Es kommt alles auf Gott an, der es wachsen lässt. Wir beide arbeiten an demselben Werk, sagt Paulus. Der pflanzt und der begießt. Doch wird Gott jeden nach seinem persönlichen Einsatz belohnen. Die Korinther haben unterschiedliche Leiter und unterschiedliche Gaben gegeneinander ausgespielt. Und sie haben sich damit letztlich in eine Sackgasse manövriert, wo der Druck auf dem Kessel so hoch war, dass die Gefahr stand, dass diese Gemeinde einfach darin zerbricht und zerreißt. Und wenn wir ganz ehrlich sind, wir Menschen neigen doch alle dazu, uns mit Menschen und mit Meinungen zu umgeben, die sich mit unseren Meinungen decken. Weil jeder, der so denkt und so ist wie ich, der bestätigt doch, dass ich richtig bin, oder? Und so bestätigen wir uns gegenseitig, dass wir richtig sind. Und natürlich die anderen falsch. Und wisst ihr, globale Internetfirmen haben da aus diesem Prinzip, aus diesem quasi menschlichen Naturgesetz, sogar ein Geschäftsmodell gemacht. Funktioniert ziemlich gut, wirft richtig große Rendite ab. Sie bespielen mit ihren Algorithmen einfach jeden Einzelnen von uns mit dem, was wir hören und sehen wollen. Und unbewusst landen wir alle in unserer eigenen Filterblase. Und wenn wir dann auf echte Menschen im echten Leben treffen, sind wir entsetzt und empört, dass die anders sind als wir, dass die irgendwie eine andere Meinung haben als wir. Und es ist ja klar, was die logische Folge ist. Die müssen naiv sein oder dumm oder sogar böse. Erlaubt mir diesen Exkurs an dieser Stelle. Digitalisierung, Globalisierung und soziale Netzwerke haben natürlich auch viel Gutes gebracht. Aber mittlerweile lernen wir auch die Schattenseiten davon kennen. Und es ist kein Geheimnis, dass diese ganzen Technologien auch zu Radikalisierung, zu Polarisierung, zu Hass und Hetze beigetragen haben. Genauso wie zu einer wachsenden Zahl an Depressivität bis hin zum Suizid. Es gibt wirklich ganz erschreckende Zahlen, gerade unter jungen Menschen, die das bestätigen. Und letztlich ist das die Folge davon, dass soziale Medien uns alle, jeden Einzelnen, in eine eigene Echokammer stecken. Und es ist die Echokammer deiner selbst. Stell dir mal vor, du bist in einem Raum alleine und du rufst und es hallt aus allen Ecken auf dich wieder zurück, was du da reingerufen hast. Das ist, was diese Medien mit uns machen. Im Guten wie im Bösen. Und KI macht da leider nichts besser, vieles nur schneller und zum Teil auch schlimmer. Und wenn du aus diesem Teufelskreis ausbrechen möchtest und geistlich wachsen und reifen möchtest, dann brauchst du nicht mehr soziale Medien, sondern ein echtes Gegenüber. Ein Menschen, ein echtes Gegenüber, das dich ermutigt und auch herausfordert an den Punkten, wo wir noch wachsen können und sollen. Und das Ganze passiert nur, wenn wir wirklich ein solides Fundament haben, eine Identität, die nicht von meinen eigenen Leistungen abhängig ist und dass wir ein Miteinander haben, wo wir uns einander ergänzen und auch unterstützen. Und Paulus, er macht deutlich, dass all das wir schon geschenkt bekommen haben von Gott in der Gemeinde. Also dort, wo man denkt, ist das Problem, ja, die ganzen komischen Menschen, die verschiedene Ansichten haben und jeder bildet sich was auf sich ein. Paulus sagt, ihr habt von Gott schon das Geschenk bekommen, dass das der Ort ist, wo ihr diesen Teufelskreislauf der eigenen Echokammer durchbrechen könnt. Weil es eben nicht um den Einzelnen geht, sondern um Einheit in der Vielfalt, also auch nicht um Einheitlichkeit oder Einheitsbrei, also einen monolithischen Block, sondern ganz im Gegenteil, Einheit in der Vielfalt. Das Geheimnis für geistliches Wachstum und geistliches Reifen liegt nicht in perfekten Leitern. Und ja, wir brauchen Vorbilder und ja, wir brauchen auch Leiter und wir werden noch darüber sprechen. Aber was wir nicht brauchen, sind irgendwelche Gurus, die sich dann auf die Eins stellen, weil dieser Platz ist schon besetzt. Und Paulus sagt, dieser Platz ist der Platz von Jesus Christus. Das Geheimnis geistlichen Wachstums und Reifens, sagt Paulus, liegt gerade im Miteinander und auch im Mitarbeiten. Jeder mit seiner Gabe, jeder mit seiner Persönlichkeit, mit seiner Erfahrung, mit seinen Stärken und mit seinen Schwächen. Das ist ganz wichtig. Gerade unsere Schwächen sind so wertvoll. Vielleicht denkst du, ja, das klingt irgendwie widersprüchlich, aber so ist es. Warum? Weil in unseren Schwächen merken wir, dass wir es nicht alleine schaffen, sondern dass wir jemanden brauchen, der uns unterstützt. Wir werden abhängig von anderen. Es entsteht ein Beziehungsnetz. Und dieses Beziehungsnetz gibt uns dann Halt und Orientierung. Und das sind nicht nur Menschen, sondern vor allen Dingen Gott. Gott ist es, der unsere Arbeit segnet, sagt Paulus, der es vermehrt, der es gedeihen und gelingen lässt. Und ohne ihn wären wir nichts und könnten wir überhaupt gar nichts erreichen. Und da haut Paulus quasi in die gleiche Kerbe, in die Jesus auch schon gehauen hat, nämlich als er kurz bevor er ans Kreuz gegangen ist, nochmal mit seinen Jüngern ein paar persönliche Worte bespricht. Und da gibt er ihnen viele wichtige Dinge mit auf den Weg. Und Johannes 15, 1 bis 5, dort bringt er das Beispiel vom Weinstock und den Reben, ja, wo er sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer mit mir verbunden bleibt, sagt Jesus, so wie ich mit ihm, der bringt reiche Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts ausrichten. Und diese Verbundenheit mit Christus, oder wie Paulus sagt, das Aufgebautsein auf diesem Fundament, dass Jesus Christus ist, das ist quasi der Schlüssel und das Geheimnis zu echter Veränderung. Was ist, wenn du nicht wählen musst, welchen YouTuber du am besten findest oder welchen Prediger oder welchen Politiker oder welchen Leiter oder Mitarbeiter? Wenn wir nicht mehr gegeneinander, sondern miteinander an einem Strang ziehen, gemeinsam an Gottes Reich und in seiner Mission stehen, in der Gemeinde. Was wäre, wenn du noch nicht einmal mehr die Last der Verantwortung für den Erfolg deines Lebens und Arbeitens und Dienstes tragen müsstest? Schaut mal in Vers 7. Nun, was ist denn Apollos und was ist Paulus? Sagt er hier, Gottes Helfer sind sie, durch die ihr zum Glauben gekommen seid. Jeder von uns beiden hat von Gott seine besondere Aufgabe bekommen. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, aber Gott hat es wachsen lassen. Seht also nicht, wer pflanzt oder wer begießt. Es kommt alles auf Gott an, der es wachsen lässt. Wir beide arbeiten an demselben Werk. Der, der pflanzt und der, der begießt. Doch wird Gott jeden nach seinem persönlichen Einsatz belohnen. Ja, Gott ist es, der das Wachstum schenkt. Was wäre, wenn Gott uns, wie es hier in dem Vers 8 steht, ganz am Ende, sogar noch belohnt dafür, für all die Mühe und für all die Arbeit, die wir im Rahmen unserer Möglichkeiten und unserer Fähigkeiten getan haben? Das ist, was Paulus hier den Korinthern zuspricht. Und ich glaube, das dürfen wir auch für uns persönlich anwenden. Und Paulus bringt es dann so auf den Punkt, in Abvers 9, wir sind also Gottes Mitarbeiter, ihr aber seid Gottes Ackerland. Oder mit einem anderen Bild, ihr seid Gottes Bau. Nach dem Auftrag, den Gott mir gegeben hat, habe ich wie ein umsichtiger Bauleiter das Fundament gelegt, andere bauen nun darauf weiter. Aber jeder soll sehen, wie er weiterbaut. Das Fundament ist gelegt, Jesus Christus. Niemand kann ein anderes legen. Es wird auch nicht verborgen bleiben, was jemand darauf baut, ob Gold, Silber oder wertvolle Steine, ob Holz, Schilf oder Stroh. Am Tag des Gerichts wird sich's erweisen, ob es Bestand hat. Dann wird die Feuerprobe gemacht. Das Werk eines jeden wird im Feuer auf seinen Wert geprüft. Wenn das, was ein Mensch gebaut hat, die Probe besteht, wird er belohnt. Wenn es verbrennt, wird er bestraft. Er selbst wird zwar gerettet, aber so wie jemand gerade noch aus dem Feuer gerissen wird. Wisst ihr nicht, dass ihr als Gemeinde der Tempel Gottes seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Wer den Tempel Gottes zugrunde richtet, wird dafür von Gott zugrunde gerichtet. Denn der Tempel Gottes ist heilig und dieser Tempel seid ihr. Also zuerst macht Paulus klar, wir sind alle gemeinsam Gottes Mitarbeiter und zugleich auch, das ist das Spannende, ja, die Bilder, die gehen hier alle so ineinander und das kann vielleicht hier und dort ein bisschen verwirrend wirken, das ist einfach wichtig, dass wir dann immer den Vergleichspunkt finden, also wir sind Gottes Mitarbeiter und zugleich auch Ackerfeld und Tempel, also Bau, Tempelbau. Das Fundament ist gelegt in Jesus Christus, indem wir unser Vertrauen auf Jesus setzen, werden wir Teil von Gottes Tempel und Ackerbau und seiner Familie, das ist ein anderes Bild. Und mit der Verkündigung des Evangeliums in Korinth und mit dem Glauben der Korinther ist dieses Fundament in Korinth gelegt worden. Und Paulus macht nun deutlich, die entscheidende Frage ist jetzt, wie bauen wir darauf? Und Paulus macht deutlich, dass es bei dieser Frage, wie wir dann auf diesem Fundament bauen, nicht mehr um die Frage der Errettung geht. Das ist ganz wichtig. Ja? Es geht nicht mehr um die Frage, ob wir dann gerettet sind oder nicht, ob wir, ne, wenn wir uns da nicht ordentlich anstrengen, dann gehen wir doch in die Hölle oder so, wie manche Leute glauben, oder ins Fegefeuer. All das sagt Paulus hier nicht. Ja, das ist nicht die Theologie des Paulus und auch nicht der Bibel. Er sagt, die Frage der Rettung entscheidet sich am Kreuz. Jesus hat es getan und wenn wir auf ihn vertrauen, dann bekommen wir in ihm die Errettung geschenkt. So, worum geht es hier also? Es geht also um die Belohnung für die Arbeit und Mühe, die wir haben, das Biest zu ersäufen, den Bau zu bauen, die Pflanzen zu pflanzen und zu bewässern und zu begießen und so weiter. All diese ganzen Dinge, die Gott uns mit auf den Weg gibt in dem Prozess der geistlichen Wachsen und Reifens. Und da ist halt entscheidend, wie wir mitarbeiten und wie wir uns verändern lassen. Das macht den Unterschied für die Ewigkeit. Nicht im Sinne von Erfolg oder Leistung, sondern im Sinne von einer ewigen Beständigkeit. Und die Frage ist natürlich, was hat denn ewigen Bestand? Und es braucht viel Weisheit dazu. Ich empfehle da sehr, auch das Alte Testament zu lesen, weil dort schon viele Dinge verankert sind. Man denkt immer, das Alte Testament wäre sehr irdisch beschrieben, ja, Volk und Land und so weiter. Und das stimmt auch. Und trotzdem merken wir, dass trotz Volk und Land diese Dinge auch immer nur Dinge bleiben und immer nur ein Teil der Verheißung sind und dass Gott eigentlich noch viel größere Vorstellungen hat von dem, was wirklich ewigen Wert hat. Und letztlich ist es die Frage, nämlich der Seele des Menschen oder aller Menschen. Die Seele des Menschen hat ewigen Bestand. Es geht hier auch weniger um die materiellen Werte oder unsere Lebensqualität oder dass wir irgendwelche Ideale erreichen, sondern das, was wir in die Ewigkeit mitnehmen, ist vor allen Dingen uns selbst. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal bewusst geworden ist. Das Biest nicht. Aber alles, was ohne das Biest ist, das nehmen wir mit. Wir sind heilig gesprochen in Christus und wir werden gerettet. Aber was bleibt von unserem Charakter, wenn unsere selbstsüchtige und sündige Natur verbrennt und wir gerettet werden wie durchs Feuer hindurch? Wie viel Frucht des Geistes? In Galater 5 wird das beschrieben. Ja? Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Selbstbeherrschung. Wie viel Frucht des Geistes wird dann noch sichtbar sein, beziehungsweise ist jetzt schon in deinem Leben sichtbar? Das sind die Dinge, die ewigen Wert haben, weil wir sie mitnehmen in die Ewigkeit. Wie viele Menschen werden im Himmel auf dich warten, um dir Danke zu sagen, dass du keine Mühe gescheut hast, ihnen die gute Botschaft von Jesus zu bringen, in Wort und in Tat? Und ja, Paulus hat hier auch eine sehr ernste Mahnung mit im Gepäck am Ende. Da bleibt einem doch die Spucke weg. Also, wo er sagt, wer den Tempel Gottes zugrunde richtet, wird dafür von Gott zugrunde gerichtet werden. Jetzt streiten sich die Ausleger, ja, also, wie das jetzt zu verstehen ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, der Herr wird's richten, aber ich denke, die Warnung sollten wir deutlich hören. Und Paulus scheint hier zu warnen. Er sagt, Spaltung, Zank und Streit, die Gemeinde zerstören und die Christen und auch Nichtchristen zerstören, erzeugen einen Schaden für die Ewigkeit. Und das ist keine Kleinigkeit. Das ist kein Kavaliersdelikt. Das ist ein echtes Problem. Hier werden ewige Werte in Mitleidenschaft gezogen. Wisst ihr, leider habe ich auch beobachtet, dass Menschen durch Zank und Streit von Christen den Glauben an Jesus entweder aufgegeben haben. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal eine Gemeindespaltung erlebt hat. Es ist nicht schön. Und es bleiben immer Menschen auf der Strecke. Menschen, die Jesus lieben und Jesus nachfolgen, erleiden Schaden auf diesem Weg. Oder, was vielleicht noch häufiger vorkommt, ist, dass Menschen gar nicht erst zum Glauben an Jesus kommen, weil sie Christen in ihrem Umfeld leben und sagen, wenn das Christen sind, dann möchte ich auf gar keinen Fall so werden wie die. Und daher müssen wir uns diese ernste Frage gefallen lassen. Wer wird nicht im Himmel sein wegen meinem selbstsüchtigen und unreifen Verhalten? Jesus gibt seinen Jüngern in der Bergpredigt zum Schluss auch ähnlich mahnende Worte mit auf den Weg. Matthäus 7, 15 bis 20, hütet euch vor falschen Propheten. Sie sehen zwar aus wie Schafe, die zur Herde gehören, in Wirklichkeit sind sie Wölfe, die auf Raub aus sind. An ihren Taten sind sie zu erkennen, sagt Jesus. Von Dorngestrüpp lassen sich keine Weintrauben pflücken und von Disteln keine Feigen. Ein gesunder Baum trägt gute Früchte und ein kranker Baum schlechte. Unmöglich kann ein gesunder Baum schlechte Früchte tragen und ein kranker gute. Jeder Baum, der keine guten Früchte trägt, wird umgehauen und verbrannt werden. An ihren Taten also könnt ihr die falschen Propheten erkennen. Also, zuallererst möchte ich hier einen wichtigen Disclaimer vorneweg stellen. Der Herr wird's richten. Gott hat das Gericht in seiner Hand, nicht wir. Wir sehen nur das, was vor Augen ist. Der Herr kennt das Herz der Menschen und die Hintergründe. Es ist also nicht unsere Aufgabe, alle anderen zu prüfen, ja, ob sie falsche Propheten sind oder ob sie die Gemeinde spalten oder auf einem Irrweg sind. Das ist nicht unsere primäre Aufgabe. Unsere primäre Aufgabe ist, uns selbst zu prüfen. Steht mein Leben auf dem Fundament von Jesus Christus? Glaube ich an Jesus? Vertraue ich ihm mein Leben an? Bin ich bereit, ihm zu folgen und mich von ihm auch verändern zu lassen? Und dann, wie baue ich mein Leben und meinen Dienst auf diesem Fundament? Entspricht das, was die Menschen bei mir sehen und in der Begegnung mit mir erleben, heute ein bisschen mehr dem Wesen und Wirken Gottes als gestern? Ist da Wachstum? Ist da Reife in irgendeiner Weise mit der Zeit sichtbar? Welche Werte bestimmen mein Leben? Und wie würde Gott sie aus der Sicht der Ewigkeit beurteilen? Stimmen der Schein und mein Sein wirklich überein? Es reiben sich sogar. Stimmen Schein und Sein überein? Und wo gibt es da vielleicht auch noch Wachstumspotenzial? Jesus setzt fort in Matthäus. Nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, werden in Gottes neue Welt kommen, sondern nur die, die auch tun, was mein Vater im Himmel will. Am Tag des Gerichts werden viele zu mir sagen, Herr, Herr, in deinem Namen haben wir prophetische Weisungen verkündet, in deinem Namen haben wir böse Geister ausgetrieben und viele Wunder getan. Und trotzdem werde ich das Urteil sprechen. Ich habe euch nie gekannt. Ihr habt versäumt, nach Gottes Willen zu leben. Geht mir aus den Augen. Das sind sehr ernste Worte, die wir gründlich bedenken sollten. Doch weder Paulus noch Jesus enden mit diesem Akkord. Und das ist mir wichtig. Schaut mal, wie Paulus dieses ernste Kapitel beendet. Niemand soll sich etwas vormachen. Wenn es welche unter euch gibt, die sich nach den Maßstäben dieser Welt für weise halten, müssen sie erst töricht werden nach diesen Maßstäben, um wirklich weise zu werden. Was die Menschen für Tiefsinn halten, ist in den Augen Gottes Unsinn. In der Heiligen Schrift heißt es, Gott fängt die Klugen im Netz ihrer eigenen Schlauheit. Und es heißt auch, der Herr kennt die Gedanken der Weisen und weiß, wie sinnlos sie sind. Darum soll sich niemand etwas auf einen Menschen einbilden und mit dem von ihm bevorzugten Lehrer prahlen. Euch gehört doch alles. Ob es nun Paulus ist oder Apollos oder Petrus, euch gehört die ganze Welt. Das Leben und der Tod, die Gegenwart und die Zukunft, alles gehört euch. Ihr aber gehört Christus und Christus gehört Gott. Es gibt zwei überraschende Wendungen in diesem Abschnitt. Einmal dieser scheinbare Widerspruch des Reiches Gottes, den Jesus ja auch immer wieder thematisiert, wo er sagt, wer sein Leben behalten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meines Willen, der wird es gewinnen. Oder wie Paulus hier und auch schon in Kapitel 2 haben wir darüber gesprochen, diese vermeintliche Weisheit, diese vermeintliche Kompetenz, diese Schleue. die aber die Realität Gottes nicht berücksichtigt, ist Selbstbetrug und tiefgründiger Unsinn. Und damit ist nicht gemeint, ich glaube, Fabi hat das auch schon letztes Mal erklärt, wo es um fleischlich und geistlich ging und die Weisheit dieser Welt und die Weisheit Gottes. Es geht nicht darum, dass Weisheit und Wissenschaft an sich einfach schlecht sind, ganz im Gegenteil. Aber dort, wo wir Gott ausklammern in dieser Weisheit und seine Realität, dann ist das Selbstbetrug. Und wenn wir wirklich da glauben, dass Gott diese Welt geschaffen hat und dass er seinen Sohn gesandt hat, um uns zu erretten, und dass er am Ende steht und Gericht übt. Ja, also wenn wir diese Dimension nicht in unserem Denken und Leben berücksichtigen, dann haben wir wirklich von Anfang bis Ende ein Riesenproblem. Das ist einfach naiv und dumm. Und wisst ihr, Gott hat einen Sport, sein Hobby. Nicht an dieser Stelle wird das deutlich, aber an anderer Stelle. Sein Sport ist, stolze und überhebliche Menschen zu demütigen. Und sie mit ihren eigenen Waffen zu schlagen, sie mit ihren eigenen Waffen aufs Kreuz zu legen, das ist Gottes Sport. Und nun ja, ihr könnt es ja versuchen mit Gott auf diese Weise, aber ich kann euch sagen, das Ergebnis wird so sein, wie hier beschrieben. Dieser scheinbare Widerspruch des Reiches Gottes, den anzunehmen und zu sagen, ich vertraue mein Leben Gott an und ich lasse mich von ihm verändern und prägen, damit ich wirklich einen Wert, damit ein Wert entsteht. Und wie gesagt, das Ergebnis und der Erfolg ist ja auch wieder eine Gabe Gottes. Ne? Das dürfen wir nicht vergessen. Das erwarten wir von ihm und tun es nicht mit eigener Kraft. Und das Zweite ist, in Christus haben wir schon alles, gehört uns schon alles, sind wir schon alles geworden. Und das ist Paulus so wichtig und es ist auch so wichtig, heute hier das zu sagen. Wenn du dein Vertrauen auf Jesus Christus hast, hast du schon alles bekommen. Das ist Gottes Gnade an uns. Was wollen wir mehr? Denk nochmal an die Straßenkinder zurück, die sich über ihre Väter stritten. Wisst ihr, diese Väter hatten diese Kinder im Stich gelassen. Warum? Weil die Väter ihren selbstsüchtigen Zielen und Wünschen gefolgt sind. Aber Gottes Liebe sendet Menschen, beruft sie, befähigt sie, um Kinder, die von ihren leiblichen Vätern auf der Strecke, auf der Straße gelassen wurden, von der Straße zu holen. Und in der Pflegefamilie haben sie schon alles, was sie brauchen. Aber es ist ein Prozess, sich dessen bewusst zu werden, was das eigentlich bedeutet. Was das alles verändert, wenn wir zu Gottes Familie gehören, wenn wir sein Ackerfeld, sein Bau sind. Die Identität, die Gewohnheiten, die Haltungen, die Verhaltensweisen auf der Straße abzulegen und sich wirklich als geliebte und reich beschenkte und begabte Kinder Gottes zu begreifen und dann das ganze Leben danach auszurichten und darauf zu bauen. Und das ist, wozu Jesus und Paulus uns hier einladen. Meine Frage ist, bist du dir deiner Identität in Jesus Christus bewusst? Bist du dir bewusst, was das eigentlich bedeutet, dass die Schuld der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft von Jesus Christus schon bezahlt worden ist? Wenn du das annimmst, dann ist dir vergeben. Und noch viel mehr. Jesus, er löst nicht nur die Schuld unserer Vergangenheit. Er versteht doch, dass wir alle mit diesem Biest verbunden bleiben, zeitlebens. Und er verspricht auch die Kraft und die Weisheit für die Veränderung. Er legt Gaben in uns hinein und auch in unseren Nächsten in der Gemeinde. Fähigkeiten zum Dienst, damit wir selbst verändert werden, aber auch für andere da sein können, um sie in ihrer Schwachheit und in ihren Herausforderungen zu unterstützen und zu tragen. Bist du dir dessen bewusst? Und dann ist auch die Frage, was willst du dann noch mehr? Und wisst ihr, man könnte jetzt leicht sagen, das wäre jetzt so die fromme Sonntagsschulantwort zu sagen, ja nichts, ja, ich habe schon alles geschenkt bekommen, Jesus, und das ist wahr. Und ich hoffe, dass diese Predigt dir geholfen hat, wenn du Christ bist und an Jesus Christus vertraust, dass du das wirklich annehmen kannst. Und wenn du noch kein Christ bist, dann ist das die Einladung von Jesus, zu sagen, vertrau mir. Ich habe schon alles getan. Ich will dir alles schenken. Aber ich weiß, wenn ich ehrlich zu mir selbst bin, dass ich innere Antreiber habe, Wünsche, Begierden, Träume, Hoffnungen, die unterbewusst, ja, sehr häufig unterbewusst, immer noch da sind, die mich prägen. Und die dieses Gefühl von zu wenig in mir erzeugen. Diesen Druck, neben Christus und seiner Gemeinde doch noch irgendwie zu sagen, ja, irgendwas fehlt da noch. Und es ist so wichtig, dass wir diese inneren Antreiber für uns selbst identifizieren und dass wir sie bewusst zum Kreuz bringen. Häufig sind das Dinge, die wir schon aus unserer frühesten Kindheit mit uns rumtragen, weil wir Erfahrungen gemacht haben in sehr prägenden Phasen, die uns dieses Urvertrauen vielleicht gestört oder vielleicht sogar zerstört haben, dass da jemand ist, der es gut mit uns meint. Dass wir vielleicht Erfahrungen gemacht haben, die uns dazu bringen zu sagen, wenn ich das nicht selbst in die Hand nehme, dann macht das keiner für mich. Wenn ich nicht für mich selber aufstehe und mich durchboxe, dann tut das niemand für mich. Und ich weiß nicht, was deine inneren Antreiber sind, aber mach dir Gedanken darüber und bring sie zum Kreuz. Denn das ist der einzige Weg zu wahrer Geistlichkeit und Reife. Gott hat alles dafür gegeben, dass wir geistig wachsen und reifen können. Sein Wort, sein Geist, seine Gemeinde. Und wir laden auch deswegen ein. Vielleicht sagst du, ich brauche ein Gespräch, ein Gebet. Komm nach dem Gottesdienst einfach nach vorne, komm auf uns zu. Wir beten gerne für dich. Vielleicht sitzt rechts und links eine geistig reife Person neben dir, die dir auch gerne mit dir betet oder mit dir spricht, damit du Antworten findest für dich. Wir haben extra Kleingruppen. Ich weiß, wenn man hier am Sonntag so schön in Reihe und Glied sitzt und so, dann hört man sich alles an, sagt alles Halleluja, ja, Amen, so sei es. Und dann geht man nach Hause und trifft auf die Realität. Dafür haben wir Kleingruppen. Damit man die echten Fragen, die echten Probleme nicht alleine mit sich lösen muss, sondern dass man aus dieser Echokammer aussteigt und in ein echtes Gespräch eintritt, nicht nur mit Gott, sondern auch mit echten Menschen, die vielleicht schon Erfahrungen ähnlicher Art gemacht haben und uns da unterstützen können, die für uns beten können, die vielleicht schon einen Schritt weiter sind, die einfach andere Baustellen haben. Ja? Und so hilft man sich gegenseitig. Dafür haben wir Kleingruppen. Wenn du noch nicht Teil einer Kleingruppe bist, ich sag dir, du brauchst sie. Auch wenn du glaubst, du kannst das irgendwie allein oder das wird schon alles irgendwie werden. Du brauchst sie, weil du ganz viel geistiges Wachstumspotenzial auf diese Weise verpasst. Coaching, Mentoring, vielleicht sogar Seelsorge. Ja, manchmal sind Dinge tief drin. Man sagt, ich brauche jemanden, der vielleicht auch sehr kompetent oder mit seiner Erfahrung, mit Gottes Wort in mein Leben hineinspricht und wir gemeinsam auch vielleicht über eine Zeit diesen Weg gehen. Wir wollen als Gemeinde da füreinander da sein und da auch diese herzliche Einladung zum Ende dieser Predigt. Wir müssen nicht alleine unterwegs sein. Was wollen wir mehr? Jesus hat uns alles schon geschenkt. Begabt und doch unmündig. Wisst ihr, das muss nicht so bleiben. Gott lädt dich ein, heute in Jesus eine neue Identität zu finden und durch Gottes Geist Schritt für Schritt zu einem neuen Menschen zu werden. Und dabei wollen wir uns nicht gegeneinander profilieren, sondern miteinander dienen und voneinander lernen. Gemeinsam wollen wir aus der Gnade Gottes leben, die Gott uns schenkt. Amen.